Einfach anpacken, das ist mein Thema. Und das ist schon ein bisschen lustig, weil ich stehe gerade direkt am Beginn einer 6-monatigen Auszeit, wo ich mich also zurückziehe. Mein Beruf ist Jugendevangelist. Das bedeutet, ich reise viel normalerweise durch Deutschland. Ich erzähle jungen Menschen meistens was von Gott und der Bibel und dem Glauben und Jesus und wie das alles geht und funktioniert und wie man das auch machen kann. Und das ist mein Beruf und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, jetzt für 6 Jahre. Ich will auch noch weitermachen, ich darf auch noch weitermachen, preis den Herrn. Aber jetzt mache ich 6 Monate Pause. Das fängt offiziell am Samstag an, um mal über alles nachzudenken und so weiter. Und es passt auch gerade ganz gut familiär. Ja, und nun rede ich also über das Thema einfach anpacken. Das ist schon witzig, finde ich. Aber ich habe auch viel darüber natürlich nachgedacht. Das hängt unmittelbar auch damit zusammen. Anpacken, produktiv sein, etwas reißen, das sind Worte, das sind Themen, die begegnen uns oft, finde ich, im normalen Leben. Aber es sind auch irgendwo belastete Begriffe. Das sind heiße Eisen eigentlich. Es gibt dieses deutsche Sprichwort, das heißt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wer hat das schon mal gehört? Mal kurz, ja, gut, umfassende Allgemeinbildung. Also, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das bedeutet, sei tätig, dann kommst du nicht auf dumme Gedanken. Das ist die Bedeutung. Also, faulenzen, sagt dieses Sprichwort, bringt dich nur dazu, Blödsinn zu machen. Oder Blödsinn zu denken. Faulenzen verführt zu Unmoral und Sünde. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das ist der Inhalt dieses Satzes. Dieses Sprichwort wurde wurde in einer Zeit geprägt, als es das Wort Burnout noch nicht gab. Nehme ich an. Das ist schon ein bisschen älter, schätze ich. Burnout, das wussten die Leute noch nicht so richtig, was das war. Und ich nehme auch an, dass noch nicht so viele Leute Burnout bis dahin erlebt hatten. Viele führende Geschäftsleute, Betriebsleiter leiden an Burnout, aber nicht nur solche, sondern auch Lehrer, Mütter, Angestellte, ganz normale Menschen eigentlich, leiden plötzlich an diesem Burnout, an diesem inneren Kollaps, wo die Psyche und die Nerven und die Physis und alles einfach plötzlich überfordert ist. Mit einem Bang stehst du vor so einem Trümmerhaufen eigentlich und du kannst plötzlich nichts mehr. Jede kleine Herausforderung scheint dich zu überfordern. Die Kräfte sind weg, die Nerven sind zerrüttet. Das ist Burnout. Und wir leben in einer Zeit, in der es eigentlich für viele Arbeitnehmer der ganz große Traum ist, endlich rauszukommen aus der Mühle. Also endlich mal nichts tun, endlich mal nicht mehr anpacken müssen. Urlaub halt, ne? Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum viele Leute so gerne so weit weg verreisen, weil in Malaysia oder Singapur oder Thailand oder so, da erinnert dich nichts mehr an deine Mühle zu Hause. Das sieht da alles anders aus, das fühlt sich alles anders an. Du bist mal so richtig raus. Nicht mehr anpacken. Nicht mehr angetrieben sein zu größerer Leistung und noch mehr Produktion und noch mehr Stunden reißen und so. Und das Paradoxe ist, dass auf der anderen Seite ganz, ganz viele Leute in unserer Gesellschaft depressiv sind, weil sie nichts zu tun haben. Das ist ein ganz verrückter Widerspruch in unserer heutigen Gesellschaft, in Europa und in der westlichen Kultur. Viele Leute sehen sich eigentlich danach, endlich mal wieder was reißen zu dürfen, endlich mal wieder tätig zu sein, endlich mal wieder anzupacken. Die sehen sich danach, am Ende eines Tages sagen zu dürfen, heute habe ich was geschafft. Und so auf so ein Tagewerk zurückblicken zu dürfen und zu sagen, guck mal, das habe ich gemacht heute. Oder wenigstens, wenn man das schon nicht machen kann, ich meine, am Fließband ist ja alles recht leichtförmig, aber vielleicht wenigstens sagen zu können, heute habe ich das und das verdient. Und viele Leute haben damit ein ganz großes Problem, dass sie eben nicht anpacken können, obwohl sie gerne wollten. Ganz komischer Widerspruch. Also dieses Thema ist eigentlich gar nicht mal so ohne. Es ist ein heißes Eisen. Das gilt übrigens auch für Christen. Für die christliche Subkultur, also sage ich jetzt mal so, das heißt Menschen, die von sich behaupten, an Jesus zu glauben, und die sich so organisieren in Grüppchen und Gemeinden und Klicken und Organisationen und wo man eben so gewisse Dinge pflegt, wie Beten, Rituale, whatever, sowas hier, ne? Also Christen. Für Christen ist das auch ein heikles Thema. Denn es kann zwar auch natürlich dir als Christ passieren, dass du arbeitslos bist und dass du möglicherweise keine Hobbys hast, aber wenn du zu einer Gemeinde gehörst, musst du dich nicht zwangsläufig langweilen. Es gibt eigentlich immer was zu tun. Das wollte ich damit sagen. Es gibt immer irgendwie was zu tun. Die Frage, die sich dir stellt, ist, ob du das nur gerade tun willst, was es da zu tun gibt. Aber zu tun gibt's immer was. Und das kannst du auf die Spitze treiben. Und so kommt es, dass auch in christlichen Kreisen dieses Wort Burnout gang und gäbe ist. Menschen, die ich persönlich kenne, die sehr aktiv sind in Gemeinden, leiden an Burnout oder sind Burnout gefährdet. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und gestern saß ich mit meiner Frau Stini so am Frühstückstisch. Es krähten gerade mal nicht irgendwelche Kinder, wir haben zwei. Da konnte man sich kurz mal unterhalten. Und da habe ich zu Stini gesagt, ich glaube, wir haben in den letzten 6 Jahren und vielleicht auch schon vorher auch viel falsch gemacht. Wir sind oft so in Extremsituationen gekommen, die so extrem belastend waren und die vielleicht gar nicht unbedingt hätten sein müssen, wo man das vielleicht ein bisschen geschickter hätte machen können, ein bisschen besser organisieren, vielleicht auch mal Nein sagen. Es gab zu viele Situationen, wo wir auch kurz vorm Burnout standen. Und das ist gar nicht mal so unheikel, dieses Thema. Einfach mal anpacken. Mir stellt sich die Frage, ohnehin, also spätestens seit ich diesen Beruf ausübe, mir stellt sich die Frage, welche guten Richtlinien haben wir eigentlich, damit wir ein erfülltes, produktives, aber auch ausgewogenes Leben führen können? Gibt es etwas, was uns hilft, einen ausgeglichenen Kurs zu fahren? Ich glaube, dass wir Hilfestellung in der Bibel finden. Wie überhaupt denn für alle Lebensfragen finden wir Hilfestellung in der Bibel. Und ich möchte gerne mit uns mal an den Anfang zurückgehen. Ganz, ganz, ganz an den Anfang. Als alles begann. Als das Leben begann. Als diese Welt begann. Da steht im ersten Kapitel der Bibel. Das ist überschrieben mit 1. Mose 1. Also das bezeichnet das erste Kapitel der Bibel. Ne? 1. Mose ist das erste Buch in der Bibel. Also. Ich lese das mal vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der zweite Tag war vergangen. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen, alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag war vergangen. Da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf 2 große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Wieder wurde es Abend und Morgen. Der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögel sollen am Himmel fliegen. Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen im Wasser, dazu die Vögel. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch, füllt die Meere und auch ihr Vögel, vermehrt euch. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag war vergangen. Darauf befahl er, die Erde soll Leben hervorbringen, Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Auch daran freute er sich, denn es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen. Den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen. Und nichts fehlte mehr. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Wir sehen hier Gott, den Schöpfer bei der Arbeit, Gott, den Künstler, Gott, den Produzenten, Gott, der etwas erschafft und dem es Spaß macht, der daran eine Art von Zufriedenheit erlebt, der es einfach liebt, etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Vollkommenes zu schaffen. Und vielleicht bist du auch kreativ, vielleicht hast du ein Hobby oder einen Beruf und es kommt deshalb vielleicht öfter mal vor, dass du eben auch etwas erschaffst. Vielleicht baust du gerne oder vielleicht malst du gerne oder vielleicht bist du mehr so gestalterisch, so skulpturmäßig zugange. Vielleicht schreibst du gerne schöne Texte oder auch nicht so schöne Texte. Aber jedenfalls Dinge, an denen du auch Gefallen findest. Und vielleicht kennst du dann auch diese Situation, du hast den letzten Strich gemacht, du hast den letzten Schliff gemacht, das letzte Wort geschrieben, den letzten Ton gefunden, ich weiß nicht. Dann lehnst du dich zurück und guckst es dir an. Und dann hast du dieses Gefühl von Zufriedenheit. Also, ich habe das schon mal gehabt, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt. Weißt du, du lehnst dich zurück und du denkst, ja, das ist gut. Gut, dass ich es gemacht habe. Ich habe was geschafft. Da ist was Neues entstanden. Und so fühlt sich Gott. So lehnt der sich zurück. Der genießt sein Werk. Der genießt das, was er schafft. Der hat Freude daran. Es tut ihm selbst gut. Und er weiß, dass es sehr, sehr gut ist. Das, was ich gerade vorgelesen habe, dieser kurze Bericht, da steht drin, dass wir Gottes Ebenbilder sind. Dass unser Naturell seinem Naturell ähnlich ist. Dass sein Charakter sich in unserem widerspiegelt. Und deshalb ist es überhaupt kein Wunder, dass wir das auch brauchen. Genau wie Gott auch. Schöpferische Momente tun uns gut. Wo wir anpacken, wo wir was machen, wo wir produktiv sind. Einfach anpacken, ja, auf jeden Fall. Wir sind so gemacht. Wir brauchen das. Jeder braucht das. Dinge wollen angepackt werden. Und es stimmt schon, das wird zurzeit viel, so gerade in unseren religiös frommen Kreisen so gepredigt, es stimmt schon, der Mensch ist nicht das, was er produziert. Dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Das stimmt, das habe ich selber auch schon hier und da mal gesagt oder so. Das stimmt. Trotzdem, du brauchst es. Das gehört zu deinem Leben dazu. Ein Mensch braucht es, dass er etwas erschafft und hinterher sagen kann, das habe ich getan und das war gut. Das haben wir bitter nötig. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, dass immer alles klappt, was wir tun. Manchmal packen wir einfach Dinge an und die gehen voll daneben. Und trotzdem hat es einen Wert an sich, dass wir es angepackt haben, dass wir es gemacht haben. Ich dachte, weil ich habe ein bisschen Zeit und es wird immer gesagt, es ist gut, wenn eine Predigt Beispiele hat. Also ich erzähle mal so ein, zwei Beispiele aus meinem Leben zur Auflockerung. Es begab sich vor langer Zeit, da studierte ich noch in Bielefeld und ich besuchte einen Hauskreis von so Leuten, ich sag mal, die mein jetziges Alter hatten. So, ich bin jetzt 35, ja. Also die waren so, ich sag mal, das waren so End-20er mit 30er. Aber ich war noch jünger, ich war mehr so Anfang 20. Und das war nicht unbedingt immer so, ich sag mal, mein Style. Mit mir hatte ich noch zwei weitere jüngere Freunde, das waren Ines und Matti. Wir studierten halt alle da. Und wir gingen da so hin und ich war eigentlich so der von uns dreien, der so mit dem, so wie es war, eigentlich ganz zufrieden war. Also ich wollte daran jetzt nicht unbedingt was ändern. Während Matti und Ines immer so umstürzerische Gedanken hatten. Sie sagten immer sowas wie, Mann, wir machen mal unseren eigenen Hauskreis. Ach so, ein Hauskreis ist übrigens eine kleine Gruppe von Menschen, die zusammen Bibel lesen und beten und so. So sich austauschen und so weiter. Das ist ein Hauskreis. Und den beiden war das ein bisschen zu langweilig alles. Das ging alles ein bisschen zu soft und zu langsam so und zu bedächtig. Und man durfte nicht Witze machen. Ich habe in meinen Witzen sowieso immer daneben gelegen. Einmal habe ich einen Witz über das Abendmahl gemacht. Das war eine Katastrophe. Aber ich sah
jetzt nicht unbedingt den Grund, da jetzt rauszugehen, so, weil ich auch eher phlegmatisch veranlagt bin.
Aber die anderen fanden das nicht so. Und dann auf eines Tages bot sich die Gelegenheit. Da meldeten sich nämlich zwei Jungs, das waren Zivildienstleistende da in der Nähe von Bielefeld. Und das war ganz interessant. Die waren katholisch aufgewachsen, aber hatten jetzt vom Glauben an Jesus und Gott überhaupt keine Ahnung eigentlich. Und die hatten den Wunsch, mit Menschen darüber zu sprechen, was das eigentlich ist, Christ sein und wie man eigentlich glaubt und wie man die Bibel liest. Und die hatten auch einige Fragen und so. Die suchten jetzt eine Gruppe von Leuten, wo sie sich mal treffen können, um darüber zu sprechen. Und Ines und Matti haben gleich gesagt, yo, das machen wir. Und ich habe gesagt, ja, wart erst mal ab, ne? Aber das Ende vom Lied war, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das. Einfach mal anpacken. Wir haben einfach eine neue Gruppe gegründet. Die nannten wir auch Hauskreis, der Einfachheit halber. Aber es bestand vor allen Dingen darin, dass wir uns um unseren Küchentisch versammelten. Also Matti und ich wohnten zusammen und so eine riesige Bibel aufschlugen mit Kommentaren da drinne. Und dann haben die Jungs gesagt, okay, woher kommt eigentlich das Böse? Und dann haben wir darüber geredet. Oder erklär mir die Dreieinigkeit, haben die gesagt. Und dann haben wir ganz lange Gesichter gemacht, ne? Es war das erste Mal in meinem Leben als Christ, dass ich mir ernsthaft Gedanken gemacht habe über das, was ich glaube, ehrlich gesagt. Es war ganz spannend. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Also wir, die wir diese Gruppe mit den Jungs gestartet haben. Die Jungs haben auch viel gelernt. Aber ich glaube, wir, die wir, Matti, Ines und ich, wir haben noch mehr gelernt. Ganz, ganz viele Fragen, die wir uns noch nie gestellt hatten, waren plötzlich auf dem Tisch und wir haben darüber diskutiert. Und dann waren die weg, die Jungs, und haben wir diese dicke Bibel genommen und haben in den Kommentaren nachgelesen, weil wir mit unseren Antworten nicht zufrieden waren. Das war super. Daraus entstanden, also der Hauskreis wurde größer und irgendwann war der so, da kamen andere Leute dazu, die fanden das auch toll und dann war der irgendwann so groß, da haben wir den halt geteilt. Wir hatten zwei so Richtwerte. Erster Richtwert war, jeder darf mitmachen. Zweiter Richtwert war, wenn es zu groß wird, teilen wir uns. Und so entstanden im Laufe der Zeit 4-5 Hauskreise. Einfach nur, weil Matti und Ines unzufrieden waren und gesagt haben, lass uns mal was Neues machen. Und mich alten Phlegmatiker mitgezogen haben. Und hing ich dann da drinnen. Das war für mich eine wichtige Erfahrung, die mir geholfen hat zu lernen, einfach mal was sich zu trauen. Einfach mal was anzupacken. Einfach mal was machen und gucken, was dann passiert. Das klappt natürlich auch nicht immer. Eine andere Erfahrung habe ich hier in Marburg gemacht. Ich habe früher Musik gemacht, so in Studienzeiten und davor und drumherum. Das hat dann eher aufgehört, als ich hier nach Marburg kam. Aber ich habe einen Freund, den Hans Hermann, der hier manchmal auch im Gottesdienst ist, der hat ein Studio. Ne? Und der sucht immer jemanden, der ihm irgendwas singt. Da habe ich ihm was gesungen und da hat er gesagt, Mensch, ja, das klappt doch super. Und da haben wir mal weitergemacht. Einfach mal anpacken. Haben wir angefangen, Musik zu machen. Und irgendwann sage ich zum Hans Hermann, der noch nicht so lange Christ war, du sag mal, ich habe hier so Lieder, das sind so quasi Gebete, ne? Anbetungsmusik, kannte der nicht. Hat er gesagt, ach ja, zeig mal her, ja, können wir ja auch mal machen. Da haben wir so Anbetungslieder geschrieben.
Einfach mal anpacken. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt haben wir so viel, jetzt machen wir noch ein paar, dann haben wir eine CD. Da haben wir eine CD gemacht. Die hieß dann Ganz plötzlich. Die war, also haben wir vor 3 Jahren gemacht, ne? Ist nicht so bekannt geworden. Ehrlich gesagt, hat's 2 deftige Verrisse gegeben. In der Dran, das ist eine bekannte christliche Zeitschrift, ne? Ganz fürchterlich, da träume ich heute noch von. Und so ein christliches Online-Magazin, die bekannt sind für ihre fundierte Berichterstattung, die haben das, haben die auch verrissen, ne? Das tat weh, irgendwie. Das war mal so eine Sache, die haben wir mal angepackt und dann machte das Puff und dann war es auch schon wieder vorbei. Aber nicht ganz, weil immerhin bekomme ich jetzt irgendwie im Laufe der letzten Zeit immer wieder mal eine E-Mail und dann bedankt sich jemand für diese CD. Also da war mal jemand aus dem Christustreff, eine Frau, die wir gut kennen, die war im Krankenhaus. Und dann rief die mal an und sagte, du, ich wollte dir mal sagen, das eine Lied, das gibt mir wahnsinnig Kraft. Und da ich, also wow, das ist ja Wahnsinn. Und dann war ich mal unterwegs, also wie gesagt, ich bin viel in Deutschland unterwegs, da habe ich eine Frau getroffen in Brandenburg. Die hat mir gesagt, ja, ich war auch im Krankenhaus, nur das andere Lied hat mir Kraft gegeben. Und jetzt habe ich kürzlich eine E-Mail aus Wien gekriegt, da hat einer gesagt, danke für die CD. Also so ganz verpufft ist es doch nicht. Wir haben halt mal was angepackt und am Anfang sah es so aus, als würde das überhaupt nichts werden. Aber so vereinzelt, die große Masse in Deutschland hat das nicht ganz mitbekommen, was da passiert ist, damals in Marburg, aber vereinzelt gibt es Leute, die sich plötzlich melden und sagen, hey, das war gut, danke. Danke, dass du es gemacht hast. Die Zeit reicht nicht, von den Projekten zu erzählen, die ich angefangen habe, die wirklich überhaupt nichts gebracht haben. Davon gibt's noch ein paar mehr. Aber ich muss auch bald fertig sein. Einfach mal anpacken. Ob's klappt oder nicht, vielleicht ist es gar nicht so wichtig. Es gehört zu uns, dass wir schöpferisch sein wollen. Aber dann auf der anderen Seite lesen wir noch das andere, auch in diesem Schöpfungsbericht, diesen langen Text, den ich vorgelesen habe. Nachdem Gott seinem Schaffensdrang nachgegangen ist, genießt er die Ruhe. Und zwar nicht nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nichts. So, auch ein Gott muss mal Pause machen. Sondern Gott nennt diese Ruhe heilig. Er weiht sie, er verleiht ihr göttliche Weihe. Das ist keine Pausentaste, sondern das ist wichtig. Das ist eine heilige Ruhe. Und diese heilige Ruhe gehört zu einem gesunden, ganzheitlichen, tief erfüllten Leben, das Gott wohlgefällig ist. Das gehört dazu. Jemand, der heilig ist, gönnt sich Ruhe. Und der Erste, der das gemacht hat, war Gott. Jemand, der heilig ist, gönnt sich Ruhe. Also, einfach anpacken, ja. Aber andererseits, einfach anpacken, nee, manchmal eben auch nicht. Ja, und das ist jetzt die spannende Frage. Nämlich, wann ist es dran und wann ist es nicht dran? Wann ist Ruhe angesagt, wann ist Arbeit angesagt? Das ist die große Frage. Und das ist die schwierige Frage. Ich finde diese Frage sehr, sehr schwer. Wir haben ja einen großen Vorteil. Der Gott, der uns erschaffen hat, der hat uns auch Menschsein vorgelebt in Jesus. Der Gott, der weiß, wie wir funktionieren, der war selber Mensch in Jesus. Und er hat uns gezeigt, wie gutes, tiefes Leben funktioniert. Jesus ist unser Vorbild. Und auch in dieser Hinsicht ist Jesus unser Vorbild. Es gibt da eine ganz tolle Begebenheit im Neuen Testament. Das ist der 2. Teil der Bibel. Da schickt Jesus seine Jünger erstmal los. Die Jünger, das sind seine Schüler. Und denen möchte er beibringen, das zu tun, was er auch so tut. Predigen, für Menschen beten, bums werden die gesund, ne? Dann Konfrontation mit irgendwie bösen Mächten, die irgendwie da sind. Und das sollen die auch lernen. Und Jesus schickt die los. Alleine. Oder zu zweit. Und die machen das, was Jesus sonst macht. Und die erleben ganz aufregende Sachen und es ist wahnsinnig spannend, aber es ist auch wahnsinnig stressig. Und dann passiert Folgendes, in Markus 6 steht das. Nach ihrer Rückkehr erzählten die von Jesus ausgesandten Jünger alles, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Da sagt Jesus, geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz. Ihr habt Ruhe nötig. Es waren nämlich so viele Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot an eine einsame Stelle. Guck mal, das ist Jesus auch. Ich frage mich, also Jesus muss wirklich sehr viel gearbeitet haben. Aber der wusste, wann es Zeit war, Ruhe zu genießen. Der wusste, wann es Zeit war. Und er zeigt, wie es geht. Zu einem heiligen, Gott wohlgefälligen Leben gehört beides. Heilige Betriebsamkeit, aber auch heilige Ruhe. Beides gehört dazu. Und die große Frage ist, wie können wir es schaffen, ein gesundes Gleichgewicht hinzubekommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber auf dem Weg, das rauszufinden. Ich habe das selber noch nicht so richtig verstanden. Aber ich glaube, ich kann drei Tipps mir und euch auf den Weg geben, die uns vielleicht dabei helfen, darauf die Antwort zu finden. Wenn du Christ bist, wenn du für Gott aktiv sein willst, dann liegt es in deiner Verantwortung, das rauszufinden. Wie du diese Balance, dieses Ausgeglichensein hinbekommst. Und ich möchte dir gerne drei Tipps geben, die dir hoffentlich dabei helfen können. Mein erster Tipp. Erstens, baue dir selbst kein Denkmal, sondern baue mit an Gottes großem Projekt. Baue dir selbst kein Denkmal, sondern baue mit an Gottes großem Projekt. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen als Christen. Und vielleicht fällt dir sofort auf, dass es nicht der gängige Maßstab ist, so was sonst in der Gesellschaft normal angesagt ist. Für einen Christen geht es nicht darum, sich selbst zu verwirklichen. Es geht nicht darum, dass du dir bei deiner Betriebsamkeit selbst ein Denkmal baust. Es geht nicht darum, dass du etwas Bleibendes schaffst. Es geht nicht darum, dass du deinen Wert unter Beweis stellst. Es geht nicht darum, dass du dich exponierst. Es geht nicht darum, dass du den Erwartungen und den Anforderungen irgendwelcher Leute entsprichst. Darum geht es nicht. Jesus hatte eine ganz andere Einstellung und die geht so. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meine Nahrung, das heißt das Zentrum meines Lebens, das, was ich täglich tue, was ich mir immer wieder vor Augen halte, was mich ausmacht als Mensch, ist, Gottes Willen zu tun und nicht meinen eigenen. Und nicht mein Imperium aufzubauen, sondern Gottes Werk zu vollenden. Das ist mein Job, deshalb bin ich hier. Jesus tat alles, um Gottes Willen zu tun. Und das Tolle ist, dass du und ich, dass wir keine Einzelkämpfer sind und dass wir nicht in einem riesigen Konkurrenzkampf mit allen anderen Individualisten stehen und jeder von uns boxt sich irgendwie durchs Leben und versucht da so sein Ding zu machen. Das gilt jedenfalls nicht für Christen. Sondern wir sind Teil von etwas Größerem. Wir sind mittendrin involviert in einem riesigen, epochenumfassenden, lebendigen Prozess. Davon sind wir ein kleiner Teil. Und dieser Prozess beginnt mit der Erschaffung der Welt und der wird aufhören, wenn Jesus wiederkommt und Gottes neue Welt anfängt. Dazwischen, in dieser riesigen Klammer, befinden wir uns. Jeder von uns. Und jeder von uns spielt seinen Part. Gottes Projekt heißt Leben. Echtes, erfülltes, ewiges Leben. Ein Leben im Einklang mit seinem Willen. Ein Leben in inniger Beziehung mit ihm. Reich Gottes, sagt man manchmal dazu auch. Leben, echtes Leben. Darum geht's. Und in diesem großen Ereignis spielst du deine Rolle. Du sollst Leben erhalten. Du sollst Leben geben. Du sollst selber leben. Darum geht's. Und das macht dich frei. Das macht dich zum Beispiel frei, von dem Druck, erfolgreich sein zu müssen. Das macht dich zum Beispiel frei, von dem Druck, dich totschuften zu müssen. Das macht dich frei, von der Angst, Misserfolge zu haben, weil Misserfolge sind nicht schlimm. Weil es nicht um deinen kleinen Part geht, nur, ausschließlich. Du gehst mit in diesem Riesenprojekt Gottes. Und das ist mein erster Tipp. Mach dich nicht tot. Bau dir nicht dein eigenes Denkmal. Aber setz deine Kraft ein, damit Gott mit seiner Sache ans Ziel kommt. Deine Aufgabe ist es, den Willen Gottes zu tun. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Zweiter Tipp. Ehre Gott durch das, was du tust, egal was es ist. Ehre Gott durch das, was du tust, egal was es ist. Paulus geht an einer Stelle so weit und sagt, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Und damit sagt er, selbst die kleinen Dinge des Lebens sind bedeutsam. Das Kleinste, was du tust, ist relevant für Gott. In den Banalitäten des Alltags ist Gott zu finden. Und die Alltagsbanalitäten, das Alltagsklein-Klein, mit dem du dich zu Hause abmühst, ist relevant für Gott. Es hat Bedeutung, es ist wichtig. Unsere Aufgabe ist es, ihn da zu ehren, ihm Ehre zu erweisen, es für ihn zu tun, ihn da durchscheinen zu lassen, für andere plötzlich sichtbar werden zu lassen. Dass die merken können, welche Rolle Gott in meinem Leben spielt. Welche Rolle Gott auch in einem anderen ganz alltäglichen Leben spielen kann. Gott ehren, das ist die Aufgabe. Und das kann ich zum Beispiel dadurch zeigen, dass ich viel tue. Und dass ich anpacke. Und dass ich was reiße. Ich kann es aber auch tun, indem ich mich zurückziehe. Und die heilige Ruhe einhalte. Zum Beispiel ist das dann angesagt, wenn ich merke, dass mein Tätigsein eine Grenze erreicht hat, wo ich Gott keine Ehre mehr mache. Wo es vielleicht mehr um meine Ehre geht. Mein zweiter Tipp, ehre Gott durch das, was du tust, egal was es ist. Und der dritte Tipp, diene den anderen Menschen durch das, was du tust. Jesus hat niemals den eigenen Vorteil gesucht. Jesus hat niemals versucht, sein Reich zu bauen. Er hat immer den Willen des Vaters gesucht. Er hat das Reich Gottes gebaut. Er hat niemals auf sich selbst verwiesen. Er hat den Vorteil der anderen gesucht. Er hat versucht, er hat ihnen gedient. Er ist ihren Bedürfnissen begegnet. Er hat ihre Nöte gesehen. Er hat darauf geantwortet. Du kannst bei Jesus kein egoistisches Karrieredenken finden, sondern Hingabe. Hingabe an die Menschen, die ihm begegnen und Hingabe an die Menschen, die mit ihm mitgehen, die zu ihm gehören. Menschen werden in seiner Gegenwart nicht krank, sondern gesund. Und dazu fordert Jesus uns heraus, so zu leben. Da gibt es diese ganz bekannte Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Ein Sklavenjob eigentlich. Und aber er ist der Chef und der Lehrer und er fängt plötzlich an, die Füße seiner Schüler zu waschen. Ein ganz großer Skandal. Und dann, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, steht in Johannes 13, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Das ist die Herausforderung von Jesus. Dient einander. Tu das, was du tust, als ein Dienst für andere. Wenn mein Lebensstil andere Leute krank macht, mache ich was falsch. An meinem Lebensstil sollten Menschen gesund werden. Wenn meine Art anzupacken Menschen runterzieht und kaputt macht, mache ich was falsch. Es soll dem anderen dienen, es soll ihm nicht schaden. Vielleicht helfen dir diese drei Tipps bei deiner Suche. Ich sag mal, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir haben nicht alle Antworten in der Tasche, aber wir haben ein gutes Vorbild, das ist Jesus. Und Jesus zeigt uns, wie es geht. Ich nenne noch mal kurz die drei Tipps, die ich gerade gegeben habe, dann schließe ich mit einem kurzen Gebet. Mein erster Tipp, bau dir selbst kein Denkmal, sondern bau mit an Gottes großem Projekt. Mein zweiter Tipp, ehre Gott durch das, was du tust, egal was es ist. Mein dritter Tipp, diene den anderen Menschen durch das, was du tust. Jetzt bete ich. Jesus, du bist unser Vorbild. Und du hast Antworten auf viele, viele Fragen, die wir haben. Immer wieder, jeden Tag, Herr, stehen wir in neuen Lebenssituationen und wissen gar nicht genau, wie es jetzt weitergehen soll oder was wir jetzt gerade genau tun sollen oder was deinem Willen entspricht. Und da brauchen wir dich. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen sie, wenn wir anpacken, und wir brauchen sie, wenn wir ausruhen. Herr, führ uns da so rein, dass wir so einen Gott wohlgefälligen, heiligen Lebensstil führen können, an dem Menschen gesund werden, an dem wir selbst gesund werden und nicht krank. Danke dafür. Amen.